Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Sagt Jesus in Lukas 10. Und das ist unser Wochenspruch für den ersten Sonntag nach Trinitatis, den wir feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Evangelium für heute, finde ich, ist eine echte Zumutung. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe gerungen gestern und hoffe, dass ihr es mittragt, dass es heute keine glaubensfrohe Predigt gibt, wie ich es eigentlich immer schöner finde, aber ich finde, der Text hat uns was anderes zu sagen. Mal sehen, wie es euch geht. Ich habe entdeckt, dass in dem Liederbuch Du meine Seele singe, nein, in dem neuen Liederbuch Freitöne von Du meine Seele singe, neue Strophen drin sind, die gar nicht neu sind. Die sind auch von Paul Gerhardt, aber die sind nicht im Gesangbuch. Darum singen wir heute dann gleich mal bei Du meine Seele singe ganz ungewöhnte neue Worte, die ganz alt sind. Wir werden wieder Erd und Kot. Und ihr merkt schon, wo es hingeht in diesem Gottesdienst. Die Orgel klingt heute anders. Das liegt daran, dass Margret Kernbach zu Gast ist. Schön, dass du da bist, liebe Margret. Und dann hatte ich gestern einen Anruf von Martin Oberkinghaus, der gefragt hat, wann heute Gottesdienst ist. Er wäre Liedermacher, er wird auch ein Lied singen. Herzlich willkommen. Und was das alles jetzt zusammengesetzt ergibt und wie es uns in diesem Gottesdienst ergeht, das legen wir in Gottes Hände. Ich bin auch gespannt, wie es uns jetzt miteinander ergeht. Die Nullnummern sind aus dem orangenen Liederbuch, den Freitönen, und die ohne Null davor aus dem alten Gesangbuch. Dann sind wir gerüstet und können starten, einen gesegneten Gottesdienst uns miteinander. Thank you. Psalm 34 ist der Psalm für diese Woche, die Nummer 718. Ich bitte die Männer mit mir zu beginnen und die Frauen dann die eingerückten Zeilen zu lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Gott, oft sind wir lieblos. Wir sehen einander nicht mit dem Blick deiner Liebe. Wir sind erfüllt vom Vergleichen und Verurteilen. Aber Gott, auch mit uns selbst gehen wir immer wieder lieblos um. Wir machen uns das Leben schwer, weil wir die Ideale zu hoch stecken. Gott, wir klagen dir, wie weit wir oft von der Liebe entfernt sind und rufen dich an um dein Erbarmen. Kyrie eleison, erbarme dich, Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns. So spricht Gott. Das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wir danken dir, Gott, für deine treue Geduld und stimmen ein in den Lobgesang deiner heiligen Engel.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei Ehre und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist uns Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende.
Bitte Gott, hör nicht auf, um uns zu werben. Lock uns auf deine Spur. Zeichne deine neue Welt in unsere Herzen. Sprich neu dein Wort. Und lass uns von dir lernen, Liebhaber des Lebens zu werden. Darum bitten wir. Durch Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Dann dürft ihr wieder Platz nehmen und Sie dürfen singen.
Ja, eigentlich ist ein Liedermacher ein Mensch, der neue Lieder macht. Und es ist in der Tat ein Lied entstanden, bis kurz vor dem Gottesdienst, zu dem Predigtext. Aber das werde ich Ihnen jetzt nicht vorher singen, weil ich bin genauso gespannt auf das Ergebnis des Ringens von Ihrem Pastor. Ich habe ähnlich gerungen und für mich war das also eine Sache, wo dann jemand auf ein Vorbild vorschlägt und Gott sagt, nee, nee, aber selbst dieses Vorbild, was da vorgeschlagen wurde, würde uns auch nicht so richtig gefallen normalerweise. Aber ich singe ihm eins, da können Sie ganz schnell den Refrain mitsingen. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus, bin auf dem Weg ins Vaterhaus, bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Lobt Gott den Herrn, bin auf dem Weg zu Gott nach Haus. Singen Sie mal mit. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Lobt Gott den Herrn, bin auf dem Weg zu Gott nach Haus. Es ist schon viele Jahre her, da kam ein Mann den Weg entlang. Der sprach, ich komm von Gott dem Herrn, der hat euch gern. Ich komm direkt von Gott dem Herrn. Er hat manch einen gesund gemacht, ja selbst im Tod, ja selbst im Tod nahm er die Macht. Er sprach vom Licht, gab Augenlicht, er hat uns gern, er kam direkt von Gott dem Herrn. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg ins Vaterhaus, bin auf dem Weg
ins Vaterhaus. Lobt Gott den Herrn, bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Der predigte von Umkehr oft. Die Leute hörten seine Botschaft gern. Das passte manchen Frommen nicht. Da lud er dann die anderen ein in Gottes Reich. Sie schleppten ihn dann vor Gericht. Den Tod verdient, das hat er nicht. Der Richter sprach, das Urteil tot. Am Kreuz rief er, warum, mein Gott, verlässt du mich? Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Lobt Gott den Herrn, bin auf dem Weg zu Gott nach Haus. Die Freunde waren sehr betrübt. Drei Tage später aufgeregt. Der Stein vorm Grab war weggerollt. Was war da los? Was war das bloß? Was war da los? Es war der Weg zum Vaterhaus. Der Weg ist frei, der Weg ist frei für jede Frau, für jedes Kind und jeden Mann. Lobt Gott den Herrn, der Weg ist frei ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg 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 zu Gott nach Haus. Oh, komm doch mit ins Vaterhaus. Oh, komm doch mit ins Vaterhaus. Oh, komm doch mit ins Vaterhaus. Lob Gott den Herrn. Oh, komm doch mit ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Bin auf dem Weg ins Vaterhaus. Lob Gott den Herrn, bin auf dem Haus.
Dankeschön fürs Mitmachen.
Der Herr sei mit euch. Das Evangelium ist gleichzeitig Predigttext und steht bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen, von dem, was von den reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben im Bibelkreis auf Lukas 16 rumgekaut, wie auf einer Schuhsohle, wenn ich das so sagen darf. Es ist für uns kein Hoffnungstext geworden. Und also bin ich sehr angespannt gestern an den Schreibtisch gegangen und habe geguckt, na, was wird das wohl werden? Zuerst möchte ich euch Rechenschaft ablegen. Der Text, finde ich, ist ein guter Anlass dazu, zwei Dinge zu sagen, wie ich, wenn ich Predigten vorbereite, mit Bibeltexten umgehe. Der erste Gedanke ist, ich glaube nicht, dass wenn man alle Sätze der Bibel nebeneinander legt, eine stimmige, einheitliche Lehre dabei rauskommt. Also eine Dogmatik. So wie wenn man ein Biologiebuch hinlegt, hat man die Biologie begriffen. So ist das mit der Bibel nicht. Nicht alle Sätze nebeneinander ergeben den richtigen, korrekten christlichen Glauben. Es gibt Widersprüche in der Bibel. Und es gibt Texte, die dem, was ich persönlich für richtig halte, wovon ich fest überzeugt bin, die dem widersprechen. Und es gibt fromme Menschen, die mir deshalb vermutlich den Glauben absprechen würden. Ehrlich gesagt, denke ich bei manchen Aussagen der Bibel, ich bin froh, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Ich finde es richtig, dass wir heute manche Dinge anders sehen als Paulus und seine Zeitgenossen damals. Und für heute konkret, ich wage es, gegen unseren Text auf Gott zu hoffen. Der zweite Gedanke, und der ist genauso elementar wichtig, weil das gefährlich ist. Wenn wir nicht mehr sagen, was in der Bibel steht, ist alles richtig, dann ist ja die Frage, wer entscheidet denn jetzt, was richtig ist und was nicht? Und da bin ich nun aber ganz sicher der festen Überzeugung, dass mein kleiner Kopf nicht der richtige Maßstab sein kann. Es kann ja nicht sein, dass ich entscheide oder wir gemeinsam entscheiden, was denn nun christlich gilt und was nicht. Das wäre Rosinenpickerei. Ich habe das selber noch gut erlebt. Ich komme aus der friedensbewegten Zeit und der Jesus damals, an den wir geglaubt haben, das war so ein Friedensbewegter. Und dann war er so ein Eine-Welt-Jesus und der war immer genau so, wie wir ihn gerne hätten. Dann war er der erste Psychotherapeut. Das war immer der Jesus, den die Leute eigentlich gerne haben wollten. Also gilt, und das ist der Maßstab, den ich an mich selber anlege, es gilt gerade die Verse der Bibel, die uns ärgern, die uns stören, gerade die daraufhin zu befragen, was sie uns zu sagen haben. Also nicht immer überall meine Lieblingsthemen finden und dann predigen, sondern den Bibeltext als eine fremde Botschaft hören, die uns was zu sagen hat, die uns stören will und stören soll. Und darum mute ich uns heute diese Predigt jetzt zu. Da steht sie nun im Lukas-Evangelium, diese Geschichte. Der Reiche trägt kostbare Kleidung, Purpur und Leinen und lebt alle Tage herrlich und in Freuden. Lazarus dagegen ist ein Armer. Er hat Geschwüre am ganzen Körper. Hungrig sucht er Krümel, die im Haus des Reichen übrig sind. Die Hunde des Hauses lecken an seinen Geschwüren. Beide sterben. Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche kommt in die Hölle und leidet Feuerqualen. Die Botschaft ist glasklar. Gott sorgt für ausgleichende Gerechtigkeit. Als der Reiche ihn darum bittet, dass Lazarus ihm die Zunge kühlt mit Wasser, sagt Abraham, in dessen Schoß Lazarus sitzt, zu dem Reichen: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Also, der Reiche hat seinen Anteil am Glück schon gehabt. Und der Arme bekommt jetzt seinen Teil. Da steht nichts, wie die gelebt haben. Ob der Reiche gespendet hat oder ein frommer Mensch war oder auch nicht, steht da nicht. Ob Lazarus ein guter Mensch war, ob der ein frommer Mensch war, steht da nicht. Ist also auch nicht wichtig. Klar ist, nach dem Tod wird ausgeglichen. Und damit, ihr Lieben, finde ich, ist die Lieblingslösung der Christinnen und Christen bei diesem Text abgeschnitten. Oft ist ja zu lesen, dass Reiche ja auch Gutes mit ihrem Reichtum machen können. Oder man könnte ja haben, als hätte man nicht oder so. Und der Rest liegt sowieso in Gottes Barmherzigkeit. Was die Christen da immer sagen wollen, ist: Wir reichen Christen müssen doch keine Angst haben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, gewagt. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist eindeutig. Da gibt es nichts zu deuteln. Der Reiche hat seinen Lohn schon gehabt. Fertig. Naja, werden manche sagen, am Ende heißt es doch, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Aber das war tatsächlich für die Menschen damals klar wie Kloßbrühe. Wer fromm ist, ist arm. Reich kann nur der sein, der sich mit den Heiden einlässt, also Geschäfte mit den Römern macht. Wer sich an die Gebote hält, der ist zwangsläufig arm. Im Hebräischen ist es ein Wort, Anavim. Anavim sind die Armen, aber Anavim sind auch die Frommen. Das ist dasselbe Wort, weil es in der Realität tatsächlich dasselbe bedeutet. Und alle rumgedeutelten Ausreden stammen aus Predigten von wohlhabenden Christen, die versuchen, irgendwie aus der Sache rauszukommen, ohne auf ihren Reichtum verzichten zu müssen. Für Jesus aber ist die Sache klar. Und für uns, wenn wir ehrlich sind, doch eigentlich auch, oder? Jeder Euro, den wir auf dem Sparbuch haben, der fehlt, um den Armen ihr Brot zu kaufen. Gerade jetzt, wir steuern in diesem Jahr auf eine globale Hungerkatastrophe zu. Wenn da Menschen verhungern in dieser Welt in diesem Jahr, dann, weil wir unser Geld nicht rausgerückt haben, um ihnen Brot zu kaufen. Ich weiß, dass die russische Regierung für diese Politik verantwortlich ist. Sie wollen die Welt destabilisieren. Sie wollen wieder, dass massenweise Menschen sich auf die Flucht begeben in die westliche Welt und diese Welt dann ins Wanken bringen, weil viele Flüchtlinge Rechtspopulismus fördern. Das ist der Plan. Gehen wir mal davon aus. Und trotzdem gilt, wir Reichen haben das Geld, das den Armen fehlt. Hören wir auf Mose und die Propheten, ist die Sache klar. Es ist ja egal, wer die ursprüngliche Schuld trägt. Der barmherzige Samariter sagt ja auch nicht, ich habe den armen Kerl ja nicht in den Straßengraben geschubst, oder? Der sieht den, der hilft und zahlt. Und wenn wir uns kümmern und helfen, dann sind wir nicht mehr reich. So einfach ist das. Und an diesem Punkt wird so klar, dass unser Herz eben nicht ganz an Gott hängt, sondern an unserem Sicherheitsbedürfnis, am Vorsorgen für schlechte Tage, dass ich dann irgendwann im Ruhestand auch mal was habe, am persönlichen Glück, im Urlaub, im Wohlstand. Da sitzt mein Geld und da sitzt also meine Priorität und nicht bei den Armen. Der Reiche aber starb und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er die Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Jesus erzählt diese Geschichte, damit dir klar wird, auf welcher Seite du stehst. Ich hoffe sehnlichst, dass er sie nicht erzählt, um uns anzukündigen, was mit uns nach unserem Tod passiert. Ich hoffe sehnlichst gegen diesen Text auf die Barmherzigkeit Gottes. Ganz sicher erzählt er diesen Text, diese Geschichte nicht, damit wir jetzt mit dem Finger auf andere zeigen. Das hat Kirche jahrhundertelang gemacht und das ist ein Skandal ohne Ende, weil wir angeblich wissen, wer in die Hölle kommt und wer in Abrahams Schoß. Nein, der Text muss mindestens das Gegenteil bewirken, dass ich mit meinen Lebensversicherungen und meinem Sparbuch kein, aber wirklich kein Recht habe, über irgendjemand anderes zu urteilen, zu sagen, der kommt in die Hölle, weil der nicht in die Kirche geht oder gar aus der Kirche ausgetreten ist oder ein größeres Auto fährt als ich oder ein abenteuerliches Beziehungsleben führt, womöglich gar in Sünde lebt. Nix da. Erstaunlicherweise ist unser Text in der Geschichte unserer Kirche zu einem Hoffnungstext geworden. Ihr kennt das alle, schwarze Sklaven haben gesungen Rock my soul in the bosom of Abraham. Ich weiß nicht, was die da gerockt haben, also ihre Seele rockt auf Abrahams Schoß. Das ist diese Geschichte, ne? Die Engel tragen sie in Abrahams Schoß. Sie waren sicher, als Sklaven können sie nach dieser Geschichte sicher sein, dass sie da hinkommen. Die Johannespassion endet mit der bekannten Liedstrophe: Ach Herr, lass dein lieb Engelein an meinem End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen. Und bei jeder Beerdigung lese ich, dass in Paradiesum zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Das ist alles unser Text. Erstaunlich eigentlich, weil ich finde, diese Hoffnung für uns reiche Christen in diesem Text nicht wirklich drin steckt. Und nun? Kennt ihr das, wenn ihr im Garten gearbeitet habt oder mit Holz gearbeitet habt und ihr habt euch einen Spreißel in die Finger gerissen? Die sind manchmal so klein, dass man sie nicht sieht, aber das tut die ganze Zeit weh. Und genau so ist für mich dieser Text wie ein Spreißel im Fleisch, der mich ständig piekt und erinnert, dass Jesus die Armen selig preist und die Reichen auffordert, ihren Besitz ganz für die Gerechtigkeit herzugeben. wie ein Spreißel im Fleisch, erinnert mich der Text daran, dass ich fern vom Willen Jesu lebe und dass ich das eigentlich ändern möchte. Ein Kapitel zuvor hat Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Ihr kennt den, ne? Das ist der, der sein Erbe einfordert und sein Hab und Gut verprasst und mit Huren verschleudert und dann reumütig in die Arme des Vaters zurückkehrt. Und das ist meine große Hoffnung, dass es auch für uns eine Heimkehr in die Arme des Vaters gibt. Und ich bitte darum, dass das Scheißgeld mein Herz nicht so sehr fesselt, dass ich das Heimkehren verpasse. Gott, erbarme dich. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit von Diakonie Katastrophenhilfe. Das passt jetzt wirklich richtig gut, weil das ist die Organisation, die sich um die Armen in dieser Welt kümmert. Wir haben im Kirchenvorstand darum beschlossen, dass wir den Teller eigene Gemeinde heute nicht hinstellen, sondern dass wir alles, was ihr mitgebracht habt und bereit seid, dazulassen, für die Diakonie Katastrophenhilfe erbitten. Herzlichen Dank an Margret Kernbach an der Orgel, dass du den Gottesdienst gestern und auch den heute gespielt hast, uns begleitet hast. Vielen Dank dafür. Und Martin Oberkinkhaus, danke, dass Sie sich einfach so mal melden und sagen, hier, ich bin da, ich habe Lust, ich will was singen, finde ich schön. Vielen Dank und weiter Gottes Segen für dieses, ja, mal so sich einmischen und stören und so, das ist schon gut. Und den Pastoren auf den Zahn fühlen kann auch nicht schaden. Damit ich es nicht vergesse, Christine ist heute mit ihrer Schwester da. Den Namen habe ich jetzt. Annette. Annette hat morgen Geburtstag und soll einen Segen bekommen. Dann weiß ich, dass Gesa Plümke am letzten Sonntag Geburtstag hat. Dann kriegt die natürlich auch einen Segen. Das kann ich jetzt nicht ändern. Gibt es noch Geburtstagskinder in dieser Woche? Und dann lade ich herzlich ein. Am Dienstag um 12.30 Uhr haben wir Mittagsgebet hier. Die Kirchenvorstandssitzung in Neuhof dürft ihr in Gedanken und im Gebet am Dienstag mitbegleiten. Dann haben wir in der letzten Woche uns mit dem Mahlzeitteam getroffen. Wir haben in der Vergangenheit alle 14 Tage gekocht und die Gemeinde eingeladen, zum Mittagessen zu kommen. Das Team ist aber nach wie vor der Meinung, dass die jetzt wieder steigenden Zahlen nicht unbedingt ermutigen, mit 50 Leuten im Gemeindehaus am Tisch zu sitzen und zu essen. Und sie haben beschlossen, dass sie nach wie vor lieber auf Nummer sicher gehen und noch ein wenig warten. Und das teilen wir, respektieren wir im Kirchenvorstand und haben darum gesagt, die Mahlzeit pausiert noch weiter. Mittwochabend um 19 Uhr ist Friedensgebet. Und um 19.30 Uhr probt die Kantorei. Am Donnerstag haben wir Konfirmandenunterricht und am Donnerstagabend um 18 Uhr ist der Elternabend für die Konfirmandeneltern, wo wir alles zur Konfirmation miteinander sprechen, also zum Beispiel, was Felix und Jerome für ein Kleid anziehen und so. Diese Dinge klären wir dann. Robin auch. Dann lade ich herzlich ein, am Freitagabend um 19 Uhr spielen Anna Reichhold Flöte und Nathalie Dauenhauer Cembalo ein Konzert mit französischer Barockmusik in der Kirche in Neuhof. Also seid herzlich eingeladen, am Freitag um 19 Uhr nach Neuhof zu kommen. Die Kirche lohnt sich auch sehr, sie auch anzusehen. Und der Abend wird schön, die machen schöne Musik. Und in der Pause gibt es auch ein Glas Wein oder ein Glas Saft, sodass man auch noch ein bisschen miteinander erzählen kann. Und am kommenden Sonntag haben wir dann um 10.30 Uhr wieder Gottesdienst hier. Sonst habe ich nichts vergessen. Gut, dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich heute ganz besonders für die Armen dieser Welt. Für alle, die Hunger leiden, die nicht wissen, wie sie an Nahrung für ihre Familie kommen können. An Menschen in Kriegsgebieten, in der Ukraine und anderswo. An Menschen, die verfolgt werden, die auf der Flucht sind. Gott, du weißt, welche Möglichkeiten wir hätten. Bewege unser Herz, dass wir teilen. Wir bitten dich für unsere Kranken, für alle, die dem Leben nicht mehr trauen können, die bitter geworden sind, für alle Leidtragenden und Trauernden. Wir bitten für deine Kirche, Gott, dass du die Gottesdienste segnest, die sie feiert, dass sie dich bezeugen und dass wir Kirchenleute lernen, glaubwürdiger das zu leben, wovon wir im Herzen überzeugt sind. Segne auch unsere Gemeinschaft hier in Walkenried. Und alles, was wir auf der Seele tragen, bringen wir vor dich, Gott, wenn wir als deine Kinder beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.